waren wir die armen Verwandten, wenn wir denn als Verwandte überhaupt in Frage kamen. Arm aber waren wir ganz gewiss. Schließlich saßen wir schon seit gut 250 Jahren in dieser Randregion von Mitteleuropa und waren nur durch die Breite einer Spielkarte vom Balkan und jener durch eine weitere Spielkartenbreite vom Osmanischen Reich und der heutigen Türkei entfernt. Die Region war das rumänische Banat und unser Wir saß in dessen banatschwäbischen Dörfern. Doch wenn wir Glück hatten oder krank waren, gar wichtige Dokumente irgendwo einzureichen oder zu beglaubigen waren, reisten wir nach Temeswar, ins rumänische Timișoara, das ungarische Temeswar und nazideutsche Temesburg. An das mit dem nazideutschen Temesburg sollte ich allerdings erst wieder erinnert werden, als ich, frisch aus Rumänien ausgewandert, im Februar 1975 spät abends am Tor des Flüchtlingslagers Unna-Massen ankam und mich dort vorzustellen hatte, um eingelassen zu werden. Der etwas ungnädig gestimmte Pförtner, den ich an seiner dialektal eingefärbten Sprechweise unschwer als einen ehemaligen Mitbürger identifizierte, fragte mich, woher ich käme. Als ich ihm sagte, ich käme nun aus Gießen, wo ich einen Tag lang zur Studienberatung war, schüttelte er entrüstet den Kopf und sagte, er habe nach meinem Heimatort gefragt. Meine Antwort, ich käme aus Temeswar, brachte ihn schier aus der Fassung. Die Stadt heißt Temesburg. Merken Sie sich das, junger Mann, herrschte er mich an. In solch einem Fall hat man eigentlich die Hacken zusammenzuschlagen und den rechten Arm hochzuwerfen. Sonst aber war jenes Temeswar eine Stadt mit Straßenbahnen und Bussen, mit Mädchen und jungen Frauen in Miniröcken oder Schlaghosen, mit dem Begerkanal, der sich durch die Parks der Stadt schlängelte, sowie mit Stadtteilen, die Josefstadt, Elisabethstadt, Fabrikstadt und Innere Stadt hießen. Man gedachte hier des Prinzen Eugen und des Grafen Merci und gefiel sich in der Vorstellung, Klein Wien zu sein. Schließlich war ein beträchtlicher Teil der Temeswarer Deutschen Abkömmlinge höchst zweifelhafter österreichischer Verwaltungsbeamter und unterer Militärchargen, die ein geradezu schauderhaftes Deutsch sprachen. Die unterste Stufe der Wiener Vorstadtdialekte, mit der Zeit immer stärker durchsetzt mit Wörtern ungarischen, serbischen und rumänischen Ursprungs. Wie das bewunderte Wien hatte man eine Pestsäule und einen Dom, aber man hatte natürlich keinen Kaiser und damit erst recht keine Kaiserin, sondern bestenfalls einen Statthalter und einen Gouverneur des Banats, das seit den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts mit deutschen Kolonisten aus Baden und Württemberg, Lothringen, Bayern und Böhmen sowie der Pfalz besiedelt worden war. Und diese Kolonisten hatten erst einmal vor, sich das Überleben zu sichern, sich auf dem zugewiesenen Stück Land ein Haus zu errichten, den vielerorts sumpfigen Boden trocken zu legen, urbar zu machen und das Überlebensnotwendige darauf anzubauen. Noch mussten sie sich um Ställe für das mitgebrachte Vieh kümmern, mussten Gerätschaften besorgt und Straßen gebaut werden. Mithin konnte ihnen der Sinn nicht nach ruhmreich bestandenen Schlachten stehen. Noch musste darum gerungen werden, Kuh und Ackergaul möglichst gesund über den Winter zu bringen. Was ein antiker Streitwagen mit einer leicht bekleideten, geflügelten Dame darauf vorstellen mag, hatte ihnen noch kein Jahresalmanach des banatschwäbischen Hausfreunds mitzuteilen vermocht. Auch wenn er nach etlichen Jahren regelmäßig erscheint, wird er die griechische Antike mit ihrer Götter- und Heroenwelt nicht zu seinem vordringlichen Thema machen. Denn wo es kein Parlament gibt, braucht es auch keinen Brunnen vor dem Parlament und auf dem nicht vorhandenen Brunnen kann keine Pallas Athene stehen. Somit hält diese hierorts aus guten Gründen nicht vorhandene Pallas Athene ganz gewiss auch keine Nike auf ihrer leicht gehüllten rechten Hand. Zwischen den beiden Frauen, die eine riesengroß, die andere puppenklein, die in der fernen Kapitale Klugheit, Macht, Kriegsbereitschaft und Siegeszuversicht signalisieren sollen, wirkt diese Gebärde irgendwie zart und nachdenklich. Jedenfalls scheint die größere Göttin, da wir sie von der Seite betrachten, die freie Linke an die Lippen geführt zu haben, als ob ihr just in diesem Moment durch den Kopf ginge, wie fragwürdig dieses stocksteife Posieren auf einem städtischen Brunnen sich nach zwei Weltkriegen ausnehmen werde. Können Zeit und Raum ein gleiches Maß aufweisen, mithin in gleicher Entfernung liegen? Welches ist die Maßeinheit für das ganz und gar andere? Wenn Unterschiedenes gut ist, wie Hölderlin meinte, ist dann das Gleiche schlecht? Sind Kapitale und Provinz nicht zwei unterschiedliche Weltzustände? Ist jeder Gedanke, der in der Provinz gedacht wurde, kleiner, bescheidener, unbedeutender? Schafft der Temeschwarer Herkules, wenn es ihn denn gibt, von den 12 Aufgaben nur 2 oder 3, während der Wiener Herakles wie der des Mythos das gesamte Dutzend bewältigt? Ist Prometheus für die unternehmerische Elite der Kapitale geschaffen und Epimetheus für die gemächlichen Träumer und Grübler der Provinz? Jedenfalls berichtet Freundin Rodika aus Temeschwar, dass es im dortigen Zentralpark die Büsten etlicher berühmter Rumänen gäbe, beispielsweise die des Prinzen Eugen von Savoyen und des Grafen Claudius Florimond Mercier. Bedenkt man die Bedeutung dieser großen Rumänen für die Stadt Temeschwar und das gesamte ungarisch-serbisch-rumänische Banat, so mag einem neben der großzügigen Vereinnahmungsgebärde eine gewisse Zurückhaltung im ehrenden Gedenken auffallen. Als Teil einer Gruppe von 8 Bronzebüsten auf schwarzen Marmorsockeln wurden die leicht parodistisch wirkenden Ahnväter des modernen Banats mit 3 weiteren bedeutenden Rumänen namens Béla Bartók, János Török und Karl Küttel an der Seite 3 Standbilder nunmehr auch ethnischer Rumänen am 3. August 2009 einer weitgehend indifferenten Öffentlichkeit vorgestellt. In dodererscher Hintertriebenheit, gepaart mit einer Ironie von Krausscher Finesse und Bernhardscher Boshaftigkeit, war da eine Inszenierung geglückt, die ehrendes Gedenken als einen Grundirrtum des In-der-Welt-Seins sinnfällig machte. Der Park selbst hat aus seiner Geschichte gelernt, sich zu verstellen. 1870 vom Militär- und Festungskommandanten Anton von Scudier auf dem Gelände des vormaligen Militärfriedhofs gegründet, trug er bis zum Ende des Ersten Weltkriegs den Namen Scudier-Park. Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde er dann in Stalin-Park umbenannt, um von Mitte der 50er Jahre bis nach dem Ende des Kommunismus Zentralpark und heute Zentralpark Scudier zu heißen. Gewiss kein Zufall ist jedoch, dass der in der Berggasse 19 wohnende Dr. Freud an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert für die Beschreibung der psychischen Zustände, der Irritationen und Krisen im Seelenleben der modernen Menschen auf Ödipus und Narziss und weiteres Figurenarsenal des antiken Mythos zurückgreift, hat er sich doch schon vorher mit einer großen Zahl antiker Kunstgegenstände umgeben. Offenbar meint man nicht nur in der Berggasse 19 den Krisen der Moderne mit ihrer Beschleunigung, ihrer Fragmentierung aller menschlichen Funktionen an den Fließbändern und bei der Bedienung von Maschinen wie Menschenmassen, sowie der angstmachenden Geschwindigkeit von Zügen und Automobilen mit einer Renaissance der antiken Welt beikommen zu können, mit deren Göttern, Göttinnen, Heroen und Musen Deutungsmuster bereitstellen zu können, für eine immer komplexere und mit der Zunahme des Wissens auf ihrer Nachtseite undurchdringlicher werdende Welt. Wenn der christliche Gott immer mehr an Reichweite verliert, aus den deutschen Landen von einem zornigen Philosophen gar sein Tod vermeldet wurde, hat es keinen Sinn mehr, sich zu Trost und Gefahrenabwehr hinter dem Kreuz oder der Marienstatue zu verkriechen. Man richte sich auf an Pallas Athene, ergötze sich an der bloßen Brust der Fama, strebe mit dem Bild Fortunas vor dem inneren Auge der Börse wie dem Spielcasino zu. Wo identitätssystematisch die Kunst, die Illusion, eins wird mit der Wirklichkeit, bekommt die Wirklichkeit selber die Verfassung der Illusion. Dann hat zwar die Kunst mit der Wirklichkeit alles, aber die Wirklichkeit selber hat dann nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Dies schreibt der Philosoph Odo Marquardt in seinem Essay »Gesamtkunstwerk und Identitätssystem«, nachdem er die gängige Vorstellung vom Gesamtkunstwerk, nämlich die multimediale Verbindung aller Künste in einem einzigen Kunstwerk, um eine weitere Teildefinition ergänzt hat, durch die Verbindung von Kunst und Wirklichkeit. Wenn künstlerische Artefakte, denen eine fluide oder zumindest changierende Bedeutung zugeschrieben werden oder doch werden können, auf die Realität treffen und diese veranschaulichen, deuten oder in ihren Idealen ertüchtigen sollen, entsteht eine höchst zweifelhafte, freundlicher gesagt, hybride Gemengelage. Die griechischen und römischen Heroen, Götter und Gespenster werden in übermenschlich großen Bildwerken verkörpert und an repräsentativen Orten einer Gemeinschaft aufgestellt, in Gebäude integriert, auf Dächern zwischen Fußgänger und Himmel jenen zur Schau gestellt, die in 100 Jahren vielleicht einmal mit Hubschraubern sich in diese Höhen erheben. Ansonsten werden sie den zeitgenössischen Passanten als nicht ganz ausdeutbare Antiken von irgendwo schräg unten ansichtig und keinesfalls verständlich. Diese antike Welt, das sie verkörpernde Gestein, erheischt keinen geringen Respekt und ihre flirrende Bedeutung gewinnt Realitätsrang. Die Statuen stehen da herum, die Fresken an den Fassaden, die Karyatiden und Atlanten sind Teil einer Wirklichkeit, aus der sie so bald nicht verschwinden werden. Und sie sind im modernen Stadtbild sehr viel zahlreicher als die christlichen Symbole, deren Bedeutung mit der Zeit ebenso gelitten wie das Wissen über die Bedeutung der antikisierenden Stadtmöblierung nicht zugenommen hat. Was der Blick der Fotografin dastehend, schwebend und eben nach Restaurierung neu platziert werdend eingefangen hat, will mir als ein nicht unerheblicher Teil jenes Gesamtkunstwerks vorkommen, das dem eines Richard Wagner oder Marquardt und wie diese Vorläufer von Hollywood alle sonst noch heißen mögen, vorausgegangen war. Mehr noch, seitdem ich diesen Furor der artistischen Repräsentation und Legitimation mir anhand der Fotos von Christine de Grancy vergegenwärtigt habe, weiß ich, dass diese architektonische, stadtmöblierende, dekorierende und metaphysisch aufpumpende Unternehmung als das wirklich überzeugende Gesamtkunstwerk anzusehen ist. Natürlich in Verbindung mit der diese Bronzegüsse und behauenen Gesteinsbrocken umgebenden Stadt, den Geräuschen derselben, den darin drastisch auffallenden Reklamen, den diesen gewichtigen Gestalten gegenüber völlig indifferenten alltäglichen Lebenswegen der Bewohner und nicht zu vergessen der Ahnungslosigkeit jener, die hin und wieder doch einmal eine dieser Niken oder Farmen, Fortunen oder Pallas Athenen irgendwo stehen sehen. Nur was uns anschaut, sehen wir, wusste der Berliner Flaneur Franz Hessel zu Beginn des 20. Jahrhunderts mitzuteilen. Er kannte Berlin wie seine Hosen und Paris wie seine Westentasche. Schließlich hatte er sich lange und gründlich von den Berliner und Pariser Häusern und Palästen anschauen lassen. Auch die Kaiserin Maria Theresia auf ihrem hohen Thron, im Zwiegespräch mit dem unbekleideten Sonnengott Helios auf der Kuppel des Naturhistorischen Museums, muss sich die Dame mit der Kamera genau angeschaut haben, sonst wäre sie selbst nicht in all ihrer kronenlosen Nacktheit gesehen worden. Nun auch mit Dank an Christine de Grancy von mir.